Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Er war Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Er war der Chef des Rechercheverbands von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Und er hat mit seiner Frau, der exzellenten Journalistin Katja Gloger, jetzt ein Buch vorgelegt, wo ich sagen würde, das ist jetzt erstmal nur meine Meinung, aber das ist eine Art Standardwerk. Das ist das, wo Leute drin nachschlagen werden. Und zwar heißt das Buch Das Versagen. Es geht um die deutsche Russlandpolitik. Georg Maskolo ist bei uns und ich habe das große Vergnügen, Georg schon ein Weilchen zu kennen. Deswegen dürfen wir uns so vertraut ansprechen, Georg. Was nicht unbedingt jeder weiß ist, obwohl du eigentlich nicht Sportjournalist für längere Zeit warst, gehörst du zu den ganz wenigen Menschen im Fußballgeschäft, die erklären können, warum die Spieler von Juventus Obernkirchen sich beim Spielen an Glasscherben geschnitten haben.
Ja, mein Vater legt immer Wert darauf, dass er kein Gastarbeiter war. Er ist Doktor der Germanistik, ist in den 50er Jahren nach Deutschland gekommen und hat dann in einem kleinen Ort, Obernkirchen, wo ich aufgewachsen bin, in der Personalabteilung die Zuständigkeit für alle italienischen Gastarbeiter übernommen. Und das waren damals ausschließlich Männer. Und das führte dazu, dass die ständig in der Stadt waren, wenn nun Schicht frei war, und den deutschen Frauen hinterher pfiffen. Und das war keine richtig gute Idee, sodass mein Vater sagte, die müssen einfach was Anständiges zu tun haben, wenn sie nicht in der Glasfabrik sind. Also gründete er einen Fußballverein, einen der ersten italienischen auf deutschem Boden, Juventus Obernkirchen. Und die spielten auf einem Platz, der angelegt worden war von der Firma oberhalb der Schutthalde. Und wie sieht eine solche Schutthalde aus? Einer Glasfabrik, sie ist voller Glas. Also wann immer jemand sich mal langlegte, gefault wurde, kam es zu wirklich bösen Verletzungen. Das ist die Geschichte der Glasscherben und von Juventus Obernkirchen.
Vor allen Dingen, es gab natürlich, logischerweise, wie sich das gehört, eine Diskussion darüber, ob es Juventus Obernkirchen oder Inter Obernkirchen heißt.
Ja, es gab eine regelrechte Abstimmung, hat mir mein Vater später erklärt. Nun war das immer praktisch alle Gastarbeiter, die kamen alle aus dem Süden Italiens, ne? Neapel oder tiefer Sizilien. Oder so. Aber dann ist ja immer das Problem, dass die besten italienischen Vereine nun mal leider im Norden spielen, sodass die Abstimmung hieß Inter oder Juventus.
Und es ist zu Juventus ausgegangen. Jetzt wissen wir, zwei Jahre bevor du zur Welt gekommen bist, 1964, gab es diesen großen Hit. Zwei kleine Italiener, Otina und Marina, wann werden wir uns wiedersehen? Conny Fröbis hat das gesungen, die Deutschen begeistert. Trotzdem hat es eine Lehrerin gegeben, die den ältesten Sohn deines Vaters, deinen ältesten Bruder, nicht unterrichten wollte. Warum wollte die damals den Sohn von Dr. Maskolo, dem Germanistikprofessor, nicht an der Schule am Gymnasium unterrichten?
Ja, weil wir vergessen haben, dass die heute so wunderbar gelungene Integration von Italienerinnen und Italienern in diesem Land, die eine richtige Liebesgeschichte geworden ist, dass die schon auch ein bisschen ruppiger angefangen hat. Dass es so ein Bild von vielen Deutschen auch gab, ne, Ausländer. Und viele Jahre hat ja dieses Land am Prinzip festgehalten, dass es im Grunde für Kinder von Ausländern oder aus binationalen Ehen, die so ein bisschen als Betriebsunfall angeschaut worden sind, dass die in den Rückkehrerunterricht sollen. Also die sollten so eine Art Notbeschulung im deutschen und italienischen System erhalten, damit sie dann irgendwann wieder nach Hause gehen können. Und mein ältester Bruder sollte aufs Gymnasium. Und es gab einfach eine Lehrerin, die gesagt hat, warum soll ich hier meine Zeit verschwenden mit einem Kind von Ausländer. Und mein Vater musste mit seiner Promotionsurkunde in die Schule und bei der Lehrerin vorsprechen und nachweisen, dass er überhaupt anständig Deutsch spricht.
Und muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er musste nachweisen, dass er anständig Deutsch spricht, obwohl er als Germanistikprofessor gekommen ist nach Deutschland. Also Germanistik studiert hat und promoviert hat in Germanistik.
Glücklicherweise haben die Zeiten sich ja dann doch deutlich zum Besseren verändert.
Aber wenn jetzt der Bundeskanzler, wie das am Freitag passiert ist, nach Rom fährt, zu Giorgia Meloni, ist das noch was Besonderes für dich? Also weil ich meine, diese ganzen Meriten, über die wir auch gleich sprechen werden, dass du einer der besten Journalisten in Deutschland bist, seit Jahren und Jahrzehnten, könnte ja bedeuten, okay, die Verbindung ist eigentlich folkloristisch. Du erinnerst dich noch an die Involtini, glaube ich, von deiner Tante, die so toll gewesen sein sollen. Aber bedeutet das noch irgendwas, wenn sowas geschieht? Denkst du dir ja gut, dass er da hinfährt oder interessant, was dabei rauskommt?
Ja, als für mich, deutscher Journalist. Für mich ist Italien bis heute eine zweite Heimat und das wird es auch immer bleiben. Und ich schaue eigentlich seit vielen Jahren mit noch gesteigertem Interesse hin, weil ganz viele der Zerfallsprozesse, die wir im medialen und vor allem auch im politischen Betrieb seit jetzt auch bei uns sehen und beklagen, haben eine Vorgeschichte, und die Vorgeschichte hat am allerfrühesten in Italien angefangen. Menschen wie Berlusconi, mit denen wir im Grunde die Privatisierung und Banalisierung des Fernsehens verbinden. Der Verlust einer politischen Mitte, von der sich Italien im Grunde bis heute nicht erholt hat. Also viele der Umrisse der Entwicklungen, die wir heute bei uns an der Wand sehen, sehen wir in Italien seit vielen Jahren. Und es taumelt im Grunde von einer politischen Krise bis zur nächsten. Und wir sind schon immer froh, wenn es zwischendurch zu einer gewissen Stabilität kommt. Aber ja, ein Land, das ich sehr liebe, und aber ich glaube, wie alle Italiener, mit Liebe und mit Sorge anschauen.
Aber das fand ich eine interessante These, dass du auch gesagt hast, anknüpfend an das, was du gerade erzählt hast. Für dich ist Donald Trump durchaus eine Art von Wiedergänger von Silvio Berlusconi. Also du sagst dir, im Prinzip macht er das nach, was der angefangen hat.
Also das ist ja eine Theorie, die auch in den USA eine weite Verbreitung gefunden hat, bis hin zum Phänotyp, sagen wir mal, das Zotige, das Bodenlose, wobei ich schon immer sagen würde, dass Trump das schon noch mal in Höhen befördert hat, die Silvio Berlusconi nie geschafft hat. Wobei ich auch nicht sicher wäre, ob er es nicht versuchen würde, wenn er heute noch leben würde.
Kommen wir auf einen Moment. 14 Tage nach deinem 25. Geburtstag, am 26. Oktober 1989, gibt es die Pressekonferenz nicht weit weg von hier, wo wir gerade sitzen, 18 Uhr, Günter Schabowski, Notizzettel. Ja, nach meinen Angaben gilt das unverzüglich. Mhm. Das war ungefähr, ich glaube, so gegen 19 Uhr war diese Pressekonferenz, wo Günter Schabowski letztendlich die DDR abgepfiffen hat, vorbei. Wann hat an diesem Tag für dich eine unvergessliche Nacht begonnen?
Gegen 22.40 Uhr, als ich das Glück hatte, am Grenzübergang Bornholmer Straße zu sein, was damals niemand wissen konnte, der erste Ort, an dem nach 28 Jahren sich tatsächlich die Mauer geöffnet hat. Ich benutze die Formulierung Mauerfall ganz ungern, weil es sich tatsächlich um einen Mauersturm gehandelt hat. Was ist passiert in der Nacht? Die Menschen sind zu diesem Grenzübergang gezogen, die Grenzer haben ihnen gesagt, das hat Schabowski gar nicht gemeint. Wir haben hier keine entsprechende Anweisung. Gehen Sie mal wieder nach Hause, melden Sie sich morgen beim Volkspolizeikreisamt und dann können wir über Ihre Ausreise reden. Dann kriegen Sie möglicherweise ein Visum. Und die Leute, wie das dann bei so einem Finale einer Revolution ist, die hatten aber keine Lust mehr zu warten. Also standen sie vor diesem Grenzübergang und riefen Tausende. Tor auf, wir kommen wieder. Und unter diesem Druck, dass sie nicht wussten, was sie eigentlich tun sollten, wurde der Schlagbaum geöffnet und die Mauer war offen. Und für mich ist das bis heute lange her der schönste und erhabenste Moment meines Berufslebens, weil überhaupt nur einmal im Leben sehen zu können, wie es aussieht, wenn in einer Diktatur die Angst die Seiten wechselt. Wenn diejenigen, die unterdrückt worden sind, keine Angst mehr haben und diejenigen, die unterdrückt haben, letztlich auch nicht mehr wissen, wie sie die Diktatur verteidigen und erhalten sollen.
Und du warst da an der Stelle und wie gesagt, auch ein ganz, ganz junger Journalist, 25 Jahre alt. War dir denn klar, was da jetzt passiert oder könnte man auch sich das so vorstellen, dass du überrascht, womöglich sogar überschwemmt warst von diesen Ereignissen?
Na, mir war erstaunlich wenig klar, was ich noch erinnere. Ich saß in einem Hotel in der Mitte Berlins, hier um mich drumherum, Korrespondenten der New York Times, der Washington Post, des Spiegel, sozusagen alle Großen waren ja da, weil da lag ja was Fiebriges in der Luft. Und diskutierten bei Radeberger Pilz für 7,02 Mark. Die Frage, was Moskau jetzt sagen würde und was morgen im neuen Deutschland steht. Und das waren alles wichtige Fragen. Aber ich dachte, davon habe ich erstens sowieso keine Ahnung. Und was immer passiert, der letzte Ort, wo du es rausfindest, ist eine Hotelbar, wo es für Westmark Bier gibt. Also sind wir einfach losgezogen. Wir sind mit den Menschen gegangen. Wir sind an den Prenzlauer Berg gefahren und dann haben wir irgendwann diese Neugier, diese Unruhe der Menschen gespürt, die gesagt haben, man muss doch mal gucken, was jetzt eigentlich an der Grenze los ist. Und dann sind wir mitgegangen. Und was dieser Moment war, habe ich erst sehr viel später begriffen, weil ich ja überhaupt, wir sind ja im Vor-Internet und in Wahrheit auch Vor-Handy-Zeitalter. Es gab diese großen C-Netz-Telefone. Ich wusste ja überhaupt nicht, ob das, was an der Bornholmer Straße passiert ist, an ganz vielen anderen Orten auch passieren würde. Vielleicht vorher schon passiert hätte. War. Also wie einzigartig die Bilder waren, habe ich erst später verstanden. Und sie begleiten mich bis heute auch aus einem Grund, gerade auch in diesen Tagen, weil sie für mich auch immer eine Erinnerung daran sind, wie schnell Dinge, auch wenn man es gar nicht glaubt, sich auch wieder zum Besseren ändern können. Und diese Hoffnung darf man, glaube ich, in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, nicht verlieren, auch wenn es so richtig nicht danach aussieht.
In dieser Nacht, auf diesem Weg zum Grenzübergang Bornholmer Straße in Berlin, wie gesagt, viele Leute besuchen häufig Berlin, kennen das womöglich, das ist, da geht es rüber von Prenzlauer Berg zum Wedding. Mit dir auf dem Weg, womöglich ohne, dass du es wusstest, war eine 10 Jahre ältere, also die du 25, sie 35,
junge Physikerin,
die junge Physikerin mit der Saunatasche, Angela Merkel nämlich. Habt ihr da irgendwann mal drüber geredet, dass ihr beiden da eigentlich gemeinsam unterwegs war, zwei jüngere
Leute? Ja, wir haben tatsächlich einmal über ihre Erinnerungen gesprochen. Ich kriege ihre zeitlichen Abläufe schwer übereinander mit meinen zeitlichen Abläufen. Und irgendwann habe ich Spiegel TV, weil dieses Material ist ja so häufig gesendet worden, sodass ich Spiegel TV irgendwann auch mal gebeten habe, schaut doch mal das gesamte Rohmaterial durch. Man weiß ja nie, vielleicht sieht man sie ja mit oder ohne Saunatasche. Aber wir haben sie auf dem Material nie identifizieren können. Aber es zeigt, dass sie schon damals ein gutes Gespür hatte und wusste, wo die Grenze aufgeht.
Und vor allem, dass sie ist, weil sie das so beschrieben hat, dass sie dann sich dann rübergegangen und dachte sich, aha. Und sie hat das auch so ganz heiter beschrieben, in irgendeine Wohnung, weil man ging in irgendeine Wohnung. Und sie ist dann aber auch, weil sie ja zu tun hatte und zur Arbeit gehen musste, einfach wieder zurückgegangen.
Ja, das haben ja so viele gemacht. Ich habe ja gerade gesagt, das ist so die beiden Losungen dieser Nacht, die mir in Erinnerung geblieben sind, ist ja nicht nur Tor auf, sondern wir kommen wieder, wir kommen wieder. Und an diesem Schlagbaum kommt es zu richtigen Diskussionen zwischen den Grenzern und den Menschen, die ganz vorne stehen. Die sagen, jetzt habt euch doch nicht mal, jetzt lasst uns doch irgendwie einmal rüber. Wir wollen irgendwie auch nur einmal gucken. Und das wird doch jetzt immer später. Und wir müssen doch morgen zur Arbeit. So, und wir wollen auch pünktlich zur Arbeit. Und je länger wir jetzt eigentlich stehen und ihr uns nicht rüberlasst, umso später kommen wir ins Bett. Also geradezu skurrile Situation. Ja, aber das war, die Menschen standen nicht am Übergang, weil sie alle dauerhaft die DDR verlassen wollten. Aber es war in diesem Finale der Deutschen Revolution schon auch so, dass sie sagten, das ist der letzte Schritt. Das ist das Letzte, was wir diesem Staat abtrotzen. Und nichts konnte von größerer Symbolik sein, als das an der Grenze zu tun, an einem Ort, wo man noch Wochen vorher, wenn man es versucht hätte, erschossen worden wäre. Erschossen,
genau. Diese Frau mit der Saunatasche, Angela Merkel mit der Saunatasche, wird zu einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte, regiert dieses Land 16 Jahre lang und nach eurem Buch, was du mit Katja zusammengeschrieben hast, das Versagen, versagt sie. Sie versagt. Für den Fall, dass ich dem jetzt einen falschen Zungenschlag gebe, das ist mitnichten ein Abrechnungsbuch mit Angela Merkel. Es lässt aber auf der anderen Seite auch keinen Zweifel daran, dass sie einen gehörigen Anteil hat. Es gibt dieses Zitat, es ist die Methode Merkel, mit der sie bei Putin am Ende scheitern wird. Warum scheitert Angela Merkel nach eurer Einschätzung? Mit ihrer eigenen Methode, mit ihrer Art, weiterzureden an Wladimir Putin?
Ich glaube, dass das Scheitern in zwei Kategorien besteht. Der eine ist, dass der Bereich Dialog, den Angela Merkel immer vertritt, der ist ja völlig richtig. Was sonst soll man tun? Natürlich muss man mit Russland und mit seinem Präsidenten sprechen. Aber was beständig ausbleibt, ist die erhebliche politische und ökonomische Macht dieses Landes auch dafür einzusetzen, wenn die Gespräche dann erfolglos bleiben, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und zu häufig ist unsere Reaktion auf Krieg in der Ostukraine, Annexion der Krim, Vergiftung und Ermordung von Oppositionellen, ich könnte die Liste fortsetzen, die fällt eigentlich beständig schwach aus. Wir bauen Nord Stream 2 und verkaufen Gasspeicher nach 2014. Wir finden keinen Weg, tatsächlich Konsequenzen aufzuzeigen. Das geschieht alles nach dem 24. Februar 2022, aber es passiert nicht vorher. Olaf Scholz hat uns für dieses Buch gesagt, er glaube, dass es richtig gewesen wäre, einen Teil der Sanktionen, die nach 2022 verhängt worden sind, früher zu verhängen. Und ich glaube, dass das genau richtig ist. Und ich will noch einen zweiten Punkt hinzufügen. All das, worüber wir in diesen Tagen so viel und oft auch so schmerzlich reden, wie gut vorbereitet ist dieses Land eigentlich auf neue Zeiten? Oder wie schlecht vorbereitet ist es eigentlich? Und das in praktisch allen Bereichen. In welchem Zustand sind unsere Nachrichtendienste? In welchem Zustand ist das Militär? Wann haben wir mal gesprochen über Resilienz der Gesellschaft? All das sind Dinge gewesen, die nach 2014 immer wieder angemahnt worden sind. Und wir alle kennen das Ergebnis.
Aber ihr zitiert, weil du gerade den Bundesnachrichtendienst ansprichst, ihr zitiert den ehemaligen BND-Vizepräsidenten Arndt Freitag von Loringhoven, der auch schon hier in der Sendung zu Gast war. Der BND erkannte Putin von Anfang an als einen Staatschef, der tief in die organisierte Kriminalität und die Geheimdienststrukturen des Landes verstrickt war, sagt Herr von Loringhoven. Wie gesagt, als jemand, der im BND saß, der BND wird überwacht von der Abteilung 7 im Bundeskanzleramt, von der Fachabteilung. Und der ist natürlich zuallererst mal dazu da, Informationen an den Regierungschef, in dem Fall die Regierungschefin, zu geben. Das heißt, Angela Merkel hat entweder keine Lust gehabt, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen, oder sie hat andere Gründe, und wenn ja, welche Gründe gehabt, diese Informationen zu ignorieren und zu sagen, hier, organisierte Kriminalität, sagt der BND.
Ich glaube nicht, dass, anders als Gerhard Schröder, dass Angela Merkel sich Illusionen gemacht hat, wer dieser Wladimir Putin eigentlich ist. Es gibt diesen Satz, den uns Mitarbeitende von ihr immer wieder berichtet haben, dass sie im Grunde nach 2014 wurde es deshalb so schwierig mit Wladimir Putin, weil er praktisch konsequent die Unwahrheit gesagt hat. Man konnte gar nicht mehr in einen echten Austausch oder in einen Streit mit ihm gehen, einfach weil er die Unwahrheit gesagt hat. Der Punkt, und über den sie selbst so wenig spricht und der einem so viele Rätsel aufgibt, ist, wenn man so viel so früh erkannt hat und sich nicht getäuscht hat, wieso ist so vieles ausgeblieben? Wieso haben wir keinen echten Versuch gesehen, ich kann es nur wiederholen, die ökonomische Macht dieses Landes einzusetzen und zu sagen, ein bestimmtes Verhalten muss Konsequenzen haben. Es gibt diesen einen Moment, der ganz interessant ist in den deutsch-russischen Beziehungen. Das ist die Vergiftung von Alexei Nawalny. Da liegt er hier praktisch direkt um die Ecke auf der Intensivstation der Charité und er kämpft um sein Leben. Und man merkt es auf einmal, das ist etwas, das berührt die Menschen in diesem Land. Es berührt auch viele in der Politik. Und auf einmal bekommen wir eine sehr ernsthafte Diskussion über die Frage, ob es jetzt mit Nord Stream 2 nicht auch mal gut ist. Und Friedrich Merz spricht sich dafür aus. Annegret Kramp-Karrenbauer, damals die CDU-Vorsitzende, lässt erkennen, dass sie das eigentlich für richtig hält. Die Grünen fanden es eigentlich schon die ganze Zeit richtig. Und für einen Moment scheint es möglich, dass wir sagen, das reicht. So kann es nicht weitergehen, so wird es nicht weitergehen. Und am Ende ist das Ergebnis von all dem, dass in Schleswig-Holstein noch eine Umweltstiftung gegründet wird.
Mecklenburg-Vorpommern.
Oh, jetzt habe ich hier das falsche Bundesland. Man kann mich nur entschuldigen. Mecklenburg-Vorpommern. Und das Ergebnis ist, dass im Grunde einer der riskantesten Operationen durchgezogen wird, um diese Pipeline noch zu retten.
Mecklenburg-Vorpommern hat ein Spötter schon gesagt, das war zwischendurch mehr oder weniger die Oblast Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich. Aber woran liegt das tatsächlich nach deiner Meinung, dass die Reaktion so war, wie sie war, dass Angela Merkel sich nicht getraut hat, da tatsächlich durchzuziehen und die Konsequenzen zu ziehen? Hat sie befürchtet, dass sie die Deutschen nicht hinter sich hat? Hat sie gedacht, das hat sowieso keine Aussicht auf Erfolg? Man muss dazu sagen, für dieses Buch haben sehr, sehr viele Menschen mit euch gesprochen. Also Annegret Kramp-Karrenbauer hast du schon zitiert, also unzählige Leute, die ich jetzt nicht alle sagen kann. Annegret Kramp-Karrenbauer, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wolfgang Schäuble, der dann auch ins Buch eingeflossen, der auch gefragt hat, ja, warum sagt die eigentlich nicht, dass sie sich geirrt hat, Angela Merkel? Was ist deine Begründung? Also befürchtete sie, die Deutschen machen das nicht mit? Die gehen keinen raueren Kurs gegen Russland mit.
Also wir kennen ja nur so Bruchstücke. Die Industrie wollte auf jeden Fall das billige Gas. Der Koalitionspartner SPD war so schwer davon zu überzeugen, dass 2% für die Bundeswehr ausgegeben werden müssen. Und alle diese Argumente, die ich von Angela Merkel kenne, vor allem auch aus ihren Memoiren, die sind ja alle nicht falsch. Ich würde allerdings sagen, dass das Wesen von politischer Führung auch darin besteht, an den wesentlichen Punkten, die man erkannt hat, das politische Kapital einzusetzen und zu sagen, und trotzdem müssen wir hier etwas Wesentliches verändern. Ich habe dieser Tage jetzt in all diesen Diskussionen um Donald Trump mir noch mal die Ausschnitte angeguckt von Angela Merkels berühmter Rede im Wahlkampf, die Trudering-Bierzelt-Rede, ihr Satz, nachdem sie in der ersten Amtszeit von Trump auf Donald Trump getroffen war und, glaube ich, das gute Gespür dafür hatte, was für ein Beben da bevorstehen würde. Und sie sagt den Satz, die Zeiten, wo wir uns völlig auf andere verlassen können, die sind ein Stück weit vorbei. Auch das ein gutes Gespür für die Veränderungen, die anstehen. Aber die Frage, warum auf diese kluge Analyse so wenig Handlung gefolgt ist, die, finde ich, schuldet sie noch immer.
Eine Frage, Georg, ganz persönlicher Natur tatsächlich wieder. Wladimir Putin, man kann, wenn man das versagen liest, kann man keinen Zweifel mehr daran haben, was das für ein Mann ist. Ganz interessante Information, die ich aus eurem Buch gelernt habe, 2001, diese Rede, die Leute, die Putin-Versteher sind, die Leute von der AfD werden immer sagen, aber er hat doch da gestanden vor dem Bundestag und hat so mitfühlend gesprochen und dann noch in seinem, wie ihr es, glaube ich, nennt, Goethe-Deutsch. Hier lernen wir dann, okay, das haben deutsche Leute für ihn tatsächlich geschrieben, unter anderem Herr Mangold vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Wir
haben jedenfalls ein bisschen mitgeschrieben.
Haben da ein bisschen mitgeschrieben. Wie nah, also deine Frau Katja Gloger, die hier mitgeschrieben hat, ist eine sehr, sehr erfahrene Russland-Berichterstatterin, hat das Studio des Stern unter anderem in Moskau geleitet. Wie oft ist euch Wladimir Putin persönlich begegnet?
Also zunächst mal würde ich sagen, ich würde immer sagen, dass meine Frau Katja nicht mitgeschrieben hat, sondern sie hat geschrieben.
Habe ich das schon wieder so gesagt?
Die Verhältnisse sind praktisch genau umgekehrt. Ich habe so sehr davon profitiert, dass Katja, die in diesem Land gelebt hat, so lange gelebt hat und Russland tatsächlich als Heimat gesehen hat, dass sie deshalb dieses gute Gespür dafür hatte, auf welchen Weg dieser Präsident dieses Land führen würde. Sie hat ihn sehr früh und sehr gut kennengelernt, war Wochen und Monate lang mit ihm unterwegs, auf Reisen, auf seiner Datsche. Er hat sie mitgenommen zum Angeln. Es gab damals so ein großes Projekt, für das er die Tür aufgemacht hat, des Stern. Ich bin ihm von Zeit zu Zeit begegnet, aber kenne ihn nicht wirklich gut. Ich habe seinen Nachfolger Dmitri Medvedev in meiner Zeit als Spiegel-Chefredakteur ein bisschen besser kennenlernen können. Aber Katja hatte dieses untrügliche Gespür ganz früh, dass Putin kein Interesse an einer demokratischen Zukunft dieses Landes hat. Dass die ersten Opfer seiner Präsidentschaft in Wahrheit die Russinnen und Russen waren, deren Hoffnung darauf, dass es zu einer Liberalisierung kommen würde, zu einer Rechtsstaatlichkeit, zu einer Medienfreiheit, dass das vorbei war. Und ab da ging es eigentlich nur noch um die Frage, wie schlimm es eigentlich werden würde. Und auch dafür hat sie ein gutes Gespür behalten, all die Zeit. Und bei diesem berühmten Aufsatz dann im Sommer 2021 über die schicksalshafte Verbindung zwischen Russen und Ukrainer, ist, würde ich sagen, ist eigentlich der erste Moment gewesen, wo wir, damals noch nicht über ein Buch, aber wo wir uns entschieden haben, noch mal sehr viel genauer hinzugucken. Weil Katja sagte, da passiert was, da verändert sich noch mal etwas, was, da entsteht etwas sehr Bedrohliches.
Wenn man euer Buch jetzt nehmen würde, da aus dem Buch könnte man beispielsweise mit Angela Merkel ein Interview führen, was für Angela Merkel endlich mal unangenehm würde, weil so viele Fakten drinstehen, die sie nicht bestreiten kann, weil das Informationen sind, die ihr vorgelegen haben.
Ich sollte Phoenix sie einladen.
Ja. Das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Du hast das mächtigste Nachrichtenmagazin in Deutschland angeführt. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier wenn hier Versagen draufsteht, was ist mit uns als Medienleute? Weil ich erinnere mich, dass noch eine Kolumne erschienen ist von einem Mann, den ich sehr mag, am Sonntag vor dem Überfall auf die Ukraine. Also am Donnerstag geschah der Überfall, 24. Februar, am Sonntag erschien diese Kolumne. Und da schrieb er, das sei doch toll, jetzt sei Olaf Scholz in Moskau gewesen, der hätte die Sache mit Putin ausverhandelt. Und zum Glück gäbe es ja im Hintergrund noch den Mann, der die Handynummer von Putin hätte, nämlich Gerhard Schröder. Und diese angeblich so verzagten Deutschen hätten noch mal wieder gezeigt, wie sehr sie auf Zack sind. Da weiß ich ganz genau, dafür hätte es in der Zeit überhaupt, oder gab es in der Zeit logischerweise kein Theater, kein Ärger, kein Aufblitzen. Was ist mit uns, die wir die ganzen Abende sitzen, die weisesten Berlin-Korrespondenten der Welt in den Talkshows? Was hat der Journalismus denn gewusst?
Ja, danke, dass du die Frage stellst, weil eigentlich kann man sagen, wenn was richtig Großes schiefgegangen ist, und das gilt ja im Fall der deutschen Russlandpolitik, dann waren wir ja meistens so weit irgendwie nicht entfernt. Und diese Welle, die dann im Nachhinein oft einsetzt von, das war doch alles klar, führt ja oft dazu, dass die Menschen, die uns zuhören oder zuschauen, sagen, wenn alles klar war, warum habe ich davon eigentlich so wenig gehört und gelesen? Ich glaube, wenn man sich die Russland-Berichterstattung anguckt, würde ich grob allerdings zwei Unterscheidungen vornehmen und würde sagen, diejenigen, die in Moskau gelebt und gearbeitet haben, die Korrespondentinnen und Korrespondenten, die haben einen vorzüglichen Job gemacht. Die Frage, ob sie eigentlich hier immer ausreichend durchgedrungen sind an all den Orten, wo über diese Frage diskutiert wird, da würde mein Bild schon ein Stück kritischer ausfallen. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, wo ich selbst auch mit mir kritisch bin. Wer hat eigentlich sich genügend für die Ukraine interessiert? Dieses große Land mit seiner komplizierten Geschichte. Der Spiegel hat mal Anfang der 90er Jahre eine Korrespondentin dorthin geschickt. Dann wurde das Büro irgendwann geschlossen. Aber ich habe es in meiner Zeit als Chefredakteur auch nicht wieder eröffnet. Also die Ukraine in ihrer Bedeutung journalistisch ausreichend zu würdigen und nicht aus Polen oder aus Moskau mitzubetreuen, ist etwas, was im deutschen Journalismus erst nach dem 24. Februar 2022 passiert. Und damit gehen wir und damit gehe auch ich nach Hause.
Die Reaktion noch ganz kurz, Georg, gibt es oft die Reaktion, dass man euch vorwirft, also von den Leuten, die Russlands Position verstehen wollen, richtig finden, sich der anpassen wollen, das sollte euch vor Kriegstreiberei oder falsche Informationen vorwerfen, gibt es sowas?
Es gibt keine Bitten um Richtigstellung, wenn ich mal von wirklich absoluten Miniaturen aussehe. Es gibt auch keine Anwürfe. Das Buch wird überaus freundlich angenommen. Aber ich würde auch diese Sendung dafür nutzen, um zu sagen, wenn das ausschließlich aus Höflichkeit passiert, dann wäre es ein Fehler. Wir haben dieses Buch ausdrücklich auch geschrieben, um Thema und Thesen zu diskutieren und das auch streitig zu tun. Und wir werden auch keinem Ort und keiner Einladung aus dem Weg gehen.
Ja, wunderbar. Ganz viele schöne Momente noch mit diesem Buch, das Katja Gloger und Georg Maskolo zusammen geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns zugeguckt haben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.